Jetzt. Hallo, Simon. Dankeschön. Zunächst einmal vielen Dank an euch für diese feine Art, uns reinzunehmen in so eine tiefe Berührung Gottes. Und wisst ihr, dass Gott hier ist? Und dass er es einfach liebt, uns zu berühren? Herzlich willkommen in seiner Gegenwart. So schön, mit euch in seiner Gegenwart zu sein. Ich würde gerne ein kurzes Stimmungsbild erheben. Wir sitzen hier ja als ein sehr bunter Haufen. Und ich würde euch gerne mal fragen, wie geht es euch aktuell in eurem Leben? Und das ist natürlich eine große Frage. Und ich breche sie einmal runter. Und noch nicht bitte abstimmen, bis ich sage. Einmal würde ich gerne gleich bitten, diejenigen, die sagen, ich bin voll im Saft und in der Kraft. Mir ist das Leben gerade nur so recht. Da hebt ihr gleich die rechte Hand. Und wenn ihr sagt, völlig Saft und Kraft los, das Leben ist ganz schön link mit mir, dann hebt ihr die linke Hand. Also Leben genau recht, die rechte Hand, echt link, die linke Hand. Jetzt dürft ihr. Dankeschön. Dankeschön, ihr Lieben. Ja, irgendwie ist das Kennzeichen, ne? Ich habe auch gedacht, man müsste ein Stück weit beide Hände heben. Weil so ist das Leben ja. Es ist irgendwie beides, so häufig. Ne? Es ist so beides, rechts und links. Und manchmal ist es mir gerade rechts, ich bin voll drin. Und im nächsten Moment ist es mir gerade richtig links. Und ich sage so, bitte nicht. Aber mir ist doch eben auch aufgefallen, ich habe hier ein klein bisschen länger geschaut und von hier einen ganz guten Blick, die linke Hand war sehr häufig gehoben. Es ist keine Ausnahme, dass hier ein, zwei Leute die linke Hand heben. Ich glaube, dass es einfach sehr viel widerspiegelt von dem, was ich wahrnehme, um uns herum auch. Viele sagen, der Tank ist irgendwie leer. Aber es muss weitergehen. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen und auch Monaten immer wieder in Gesprächen beobachtet, dass viele Menschen ziemlich durchpusten und auch durchhängen. Und manchen Leuten sieht man es nicht gleich an. Anderen Leuten sieht man es sofort an. Die tragen es sozusagen nicht nur auf den Lippen, sondern überall, aus allen Poren. Sagen, Mensch, dir geht es aber nicht gut. Aber ich glaube, den meisten Menschen sieht man es erstmal nicht an. Und so habe ich es immer wieder auch gehört in Gesprächen, dass Leute sagen, also eigentlich könnte ich mich auch glatt einweisen lassen. Man sieht es mir nicht an, aber so geht es mir innen drin. Das ist ein Gefühl von hier, empty. Vielleicht die Sehnsucht nach voll, aber manche beide Hände, die sagen vielleicht, ja irgendwie schwankt das auch, manchmal pendelt sich hier ein, aber hier ist es ja nicht immer. Manchmal fühle ich mich so, manchmal so und manche fühlen sich richtig empty. Und dann werden so Symptome beschrieben wie ständige Müdigkeit oder Energiemangel. Vielleicht klingt das einigen bekannt. Oder manche klagen über verschiedenste Schmerzen. Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und irgendwie undefinierbare Schmerzen. Sie merken, Körper und Seele hängt da zusammen. Der Körper schlägt Alarm, weil es der Seele nicht gut geht. Oder Reizbarkeit wird genannt, Überforderung. Einfach mit dem Leben am Limit zu sein. Es steht mir hier, sagen Leute. Oder Angst. Auch Lustlosigkeit, die immer mehr wird. Apathie, missmutige Stimmungslage. Ja, irgendwie schwankt das sehr und oft geht es mir gar nicht so gut, sagen Leute. Ich versuche, dass es mir nicht angesehen wird. Oder Schlafstörung. Ich weiß, dass einige von euch nicht in den Schlaf finden. Appetitlosigkeit und so weiter. Wenn wir in die Bibel schauen, dann ist es selbst unseren großen Vorbildern oft ähnlich ergangen. Und ich möchte uns gerne mal mitnehmen in das erste Buch Könige. Da reisen wir mal zurück und zwar zum Propheten Elia. Und wer diesen Propheten Elia kennt, wer schon mal von ihm gehört hat, der weiß, dass dieser Mann kein Mann von Traurigkeit war. alles andere als ein Jammerlappen. Kein Feigling, den irgendwie jedes kleine Zimperlein oder Unglück zurückschrecken würde oder zum Weinen bringen könnte. Im Gegenteil. Er war so ein richtiger Powermann. Und er setzte sich ein mit absoluter Leidenschaft, mit Kraft. Er setzte sich ein mit all dem, was er hatte, für das, was Gott ihm zeigte. Und was er dann für richtig hielt. Er stand sozusagen für ein Leben, das dem Willen Gottes entsprechen sollte und das Gott ehren sollte. Allerdings lebte er zu einer Zeit, in der das alles andere als einfach war. Weil genau dieses Anliegen, Willen Gottes, Gott zu ehren, das fand überhaupt keine Beachtung. Und das lag an der Regierung. Wie so häufig. Wie wurde das Land geprägt? Das Land wurde folgendermaßen geprägt. Ich lese uns vor aus 1. Könige 16 und nehme uns mal ein bisschen durch die nächsten Kapitel. Im 38. Jahr Asas, des Königs von Juda, wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel und regierte über Israel zu Samaria 22 Jahre. Und er tat, der König von Israel, er tat, was dem Herrn missfiel. Mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Es war noch das Geringste, dass er wandelte in der Sünde Jeroboams, der praktisch vor ihm König war, des Sohnes Nabats. Er nahm Isabel, die Tochter Edbals, des Königs der Sidonia, zur Frau und ging hin und diente Baal und betete ihn an. Und richtete Baal ein Altar auf im Tempel Baals, den er ihm zu Samaria baute. Und Ahab machte eine Aschera, sodass Ahab mehr tat, den Herrn, den Gott Israel, zu entzürnen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Also ihr merkt schon, da wehte ein richtig übler Wind. Moralisch, geistlich, an allen Ecken und Enden. Schlimmer als alles, was je zuvor gewesen war. Es war also kaum noch in Worte zu fassen. Was für eine Beschreibung eines Königs in Israel. Kriegen wir das irgendwie besser hin? Gut, ich rede einfach mal weiter. Und er hat eine Frau genommen, eine Frau geheiratet, namens Isabel. Und manche von euch sagen, Mensch, die ist mir doch schon hier und da mal untergekommen. Ja, sie ist euch deswegen untergekommen, weil sie ein Inbegriff ist für Gottlosigkeit, für Götzendienerei, dafür, diejenigen, die mit Gott unterwegs sind, davon abspenstig zu machen und zu geistlicher Hurerei zu verführen. Kurze Erklärung zu ihr. Sie war eine Tochter des Königs von Sidon und die Sidonier waren wie die übrigen Kanaaniter Götzendienstdiener. Spreche ich lauter? Ja? Ich mache weiter und ihr regelt. Da hinten. Also sie war wie alle anderen Kanaaniter Götzendiener und dieser Ahab, der König von Israel, heiratet diese Frau ganz bewusst. Und was geschieht durch so eine Liaison? Er nimmt ihren Kult auch an. Und er wird ein Verehrer des Baal. Also Isabel trieb nicht nur selbst den Götzendienst und Zauberei, sondern veranlasste sogar ihren Mann zu Formen des Götzendienstes, wie sie kein anderer König in Israel je ausgeübt hatte, selbst in der dunkelsten, finstersten Stunde nicht. Und obendrein kam noch, dass sie alles eliminieren wollte, was göttlich war. Und sie fing bei den Propheten Gottes an. Und sie wollte jeden Propheten Gottes ausrotten. Männer Gottes sollten getötet werden. Und so tötete sie viele, viele Propheten des Herrn und versuchte, sie komplett zu eliminieren. Sie waren Baals Anhänger. Was hat das mit Baal auf sich? Das Wort Baal bedeutet einerseits erstmal allgemein Herr oder Besitzer und wird häufig genannt im Alten Testament, ist nämlich auch speziell der Eigenname hier eines kanaanitischen Wettergottes. Es gab ganz viele Baal sowieso und dieser hier war der, der zuständig war über die Naturgewalten. Das müsst ihr euch merken, wenn wir gleich weitergehen. Sie verehren den Gott Baal als Herr über Blitz und Donner, Wolken, Regen und Wind. Also für die wechselnden Jahreszeiten, da wurde er in Verbindung gebracht. Das hat Baal gemacht. So, jetzt würden wir sagen, schöne herbstliche Färbung, Indian Summer hier. Da haben die damals gesagt, Baal, wow, du bringst eine neue Jahreszeit. Und alles, was mit Regen, Blitz, Donner, mit sonstigen Natur- und Wettergewalten zusammenhängt, das wurde ihm zugeschrieben. Und wenn bildliche Darstellungen von ihm irgendwo zu sehen waren, dann wurde er immer kampfbereit mit einem Blitzbündel in den Händen gezeichnet. Er hatte die Blitze und er konnte natürlich zack den Regen senden und er konnte Wetter beherrschen, wie er wollte. Wer wollte gerne ein Prophet Gottes sein zu dieser Zeit? Ich glaube nicht viele von uns, oder? Wahrscheinlich niemand. Elia aber, und das sagte ich eben, war jemand voller Glaubensmut, voller Kraft und Stärke. Und er stellte sich dem. Und er wollte sich einfach nicht abfinden mit diesen miserablen geistlichen Zuständen. Das kann doch nicht sein, dass unser Volk hier geistlich so vor die Hunde geht, so vor die Wand fährt. Und nun hört mal, auf was für einen Gedanken er kommt. Er stellt sich dem Ganzen, obwohl die meisten seiner Geschwister, Glaubensgeschwister, schon getötet wurden. Stellt er sich dem Ganzen und geht zu Ahab. Und indem er zu Ahab geht, sagt er zu ihm, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Tage, diese Jahre, weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Und das sagte jemanden, der das ganze Volk angeleitet hat, den Wettergott zu verehren. Wenn jemand über Regen und Trockenheit und Blitz und Donner irgendwas zu sagen hat, dann ist das doch Baal. Das ist doch wohl mal klar. Alter Walter, was für eine Ansage, oder? Was für eine Ansage in einem Land, das so trocken ist, dass es auf Regen angewiesen ist, um zu überleben. Das müssen wir uns ja vor Augen halten. Das wäre so, als wenn einer von uns jetzt sagen würde, also liebe Angela Merkel, in den nächsten Jahren werden sämtliche Regale in Einkaufsläden komplett leer sein. Es gibt nichts mehr. Nichts. Nichts zu kaufen. Es wird nichts mehr geben, um sich zu ernähren. Das Spannende ist ja, Elia sagt das nicht nach dem Motto, und das soll euch treffen, sondern er lebt mittendrin. Er lebt mittendrin in diesem Land und sagt ja nicht, okay, das ist jetzt Gottes Wort an euch und ich, der Prophet Gottes, habe so einen heiligen Quadratmeter und wo ich mich bewege, da regnet und da schneit und da scheint die Sonne und da wachsen alle möglichen Gemüse und sonstigen Obstsorten und ich lebe hier wie im Schlaraffenland. Nein, er lebt ja mittendrin. Mittendrin. Und was macht Gott? Der stellt sich zu diesem prophetischen Wort. Und genau so wird es. Wie sicher lebt ein solcher Mann Gottes in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten? Wo bisher ja eh schon die Propheten Gottes eliminiert worden sind. Jetzt ist ein Kopfgeld angesetzt. Den müssen wir kriegen. Mir gingen da so einige Namen durch den Kopf, auf die in unseren letzten Jahren Kopfgelder angesetzt worden sind und ganze Nationen und so versucht wurden, einen Mann irgendwie zu kriegen. Hier Kopfgeld. So ein unsicherer Platz. Mensch, Elia, hast du dir das gut überlegt? Und Gott spricht zu Elia. Und er sagt so, mein lieber Elia, du musst in Sicherheit gebracht werden. Denn ansonsten bist du nicht mehr lange. Und er sagt ihm genau ein Ort, zu dem er fliehen sollte, am Bachkrib, der zum Jordan fließt. Genau da sollte er sich verstecken. Gott wollte ihn dort versorgen. Mit Wasser aus dem Bach, das ist erstmal nachvollziehbar. Aber auch mit Brot und Fleisch. Und wisst ihr wie? Durch die Raben. Die Raben sollten kommen und ihm immer so ein schönes Mehl servieren. ein Happy Meal oder ich weiß auch nicht, irgendein, kommt da so eine kleine Tüte und das ist für dich, heute deine Mahlzeit. Wir haben ja schon viel gehört, na auch Manna und so weiter vom Himmel. Und da kommen die Raben jeden Tag und versorgen ihn. Und auch noch mit Brot und Fleisch. Also er war wahrscheinlich kein Vegetarier. Und bekam so das komplette Versorgungspaket. Ich musste an die Rosinenbomber denken. Einige von euch wissen mit den Rosinenbombern was anzufangen. Da, so wurden ja die Flugzeuge genannt, der Alliierten zur Zeit der Luftbrücke, die West-Berlin mit Lebensmitteln und anderen Mitteln versorgten und einfach über West-Berlin abschmissen. Ne? Diese Rosinenbomber, Care-Pakete. Und irgendwie so kamen die Raben mit ihren Rosinenpaketen, Bomber. Was für eine Versorgung. Wir lesen das ja immer so und denken, okay, und kommen zur nächsten Geschichte. Was für ein Wunder erlebt Elia hier. Und diese wundervolle Versorgung, voller Wunder, die ging weiter. Und ich nehme nur einen kleinen Schwenk mit. Ne, ihr wisst, dann schickt Gott Elia zu einer Witwe mit ihrem Sohn. Die hatten nichts mehr, nur noch ein bisschen Öl und Mehl. Und indem sie das Letzte bereiteten, sagte dann der Elia zu ihnen, Mehl und Öl wird übrigens hier nie mehr ausgehen. Nee, tat es auch nicht. Immer wieder wurde Brot gebacken und Mehl und Öl ging nicht aus. Und dann starb der Sohn. Und dann betete Elia eben mal und durch sein Gebet wurde der Sohn wieder zum Leben erweckt. Also sind das Wunder, die dieser Elia erlebt? Aber was für Wunder! Und dann schließlich, nach einer langen Zeit, kam das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr. Wir sprechen über 3 Jahre Hungersnot. 3 Jahre und Trockenheit. Und nun spricht Gott, gehe hin und zeige dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Aber es war eine große Hungersnot in Samaria. Nee, habe ich noch nicht. Es war eine große Hungersnot. Und dann sieht Ahab, dieser König, Elia kommen. Und er spricht zu ihm, bist du es, der Israel ins Unglück stürzt? Was sagst du nun zu dem König? Er steht da sowas von aufrecht und konfrontiert den Herrscher und sagt, nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus, dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und dass du den Baalen nachgelaufen bist. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel und die 450 Propheten Baals und die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isabels essen. So sandte Ahab hin zu allen Israeliten und versammelte die Propheten auf dem Berg Karmel. So, nun stellt euch mal diese Situation vor. Ein Mann Gottes und 850 heidnische Propheten. Die 400 der Aschera und die 450 Baalspriester. 850 auf der einen Seite, ein Mann Gottes auf der anderen Seite. Und jetzt spricht Elia Folgendes. Er spricht zum ganzen Volk auf diesem Berg Karmel. Und er sagt, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ihr könnt doch nicht auf 2 Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ist der Herr Gott? So wandelt ihm nach. Ist aber Baal? So wandelt ihm nach. Und das Volk war sprachlos. Antwortete ihm nichts. Und dann hatte Elia folgenden Plan. Er hat gesagt, nun wollen wir mal sehen, wer ist denn der wahre Gott? Und nach dem Brauch der damaligen Zeit, 2 junge Stiere in einer bestimmten Art und Weise zubereitet, Altäre wurden gebaut. Und dann hat er gesagt, ihr Baalspriester, ihr beginnt. Und ihr bittet euren Gott, der ja der Wettergott ist und alle Blitze in seiner Hand hält, und ihr sprecht ja anscheinend nur zu ihm und dann kommt das Wort und Baal wird dann sich zeigen. Und wir wollen sehen, ob er euer Opfer mit Feuer verzehrt. Das Schauspiel müsst ihr euch in 1. Könige 18 einmal genüsslich heute Nachmittag durchlesen. Ich kürze das mal ab. So begannen diese Baalspriester, 450 an der Zahl. Und die 400 Ascherer Propheten waren dabei und guckten und alle waren mittendrin in einer Ekstase. Und sie fingen an zu bitten. Dann fingen sie an zu tanzen. Und es steht, sie gerieten in eine Verzückung. Und daneben steht der eine Mann Gottes, Elia, und sagt, also ihr schreit ja hier, macht ordentlich Lärm, aber anscheinend ist das nicht laut genug. Der hört euch ja gar nicht. Vielleicht ist er verreist. Vielleicht ist er aber auch im Urlaub. Oder ihr müsst ihn aufwecken, vielleicht schläft er. Und sie fingen nur an, umso mehr drumherum zu tanzen und einen absoluten Zirkus dazu veranstalten. Und dann steht, dass sie sich anfing zu ritzen. Mit Messern und mit Säbeln. Ich habe das mal erlebt in Indonesien. So ein Kult. Da vergeht einem alles. Die ritzten sich bis aufs Blut. Und was passierte? Nix. Ein Satz mit X. Nix. Es passierte nichts. Und dann kam Elia, als sie den ganzen Tag lang so eine Veranstaltung zelebrierten. Und sagt zu allem Volk, kommt her zu mir. Und das Volk trat zu ihm. Er baute den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war. Machte um den Altar einen Graben. Und dann sagte er, nachdem er alles vorbereitet hatte, und jetzt holt mir Mengen an Wasser. Und macht das komplette Opfer, den Altar, sowas von nass. Tränkt ihn. Und sie taten es. Und er sagt, das reicht mir noch nicht. Mach das nochmal. Und sie machten es ein zweites Mal. Und er sagt, das reicht mir noch nicht. Dabei war der Graben schon vollgelaufen. Mach das ein drittes Mal. Und sie machten das ein drittes Mal. Es war eine reine Überschwemmung. Und man dachte, Mensch, mit dem kostbaren Wasser. Und dann? Und jetzt steht schlicht und ergreifend. Und als es Zeit war, das Speiseopfer zu opfern, zu dieser Tageszeit, trat der Prophet Elia hervor und sprach, Herr Gott, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Knecht und dass ich all das nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dieses Volk erkenne, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Er tritt hervor und betet. Ein kurzes Gebet. Und auf einmal Feuer vom Himmel. Das Feuer saugt alles auf. Das komplette Opfer, der Altar, alles wird vom Feuer aufgesogen. Und selbst alles Wasser im Graben und es ist nichts mehr übrig. Und weg ist es. Wow, wow. Was war das denn eben? Komplett. Na, das war meine Sprache. Das war meine recht deutliche Sprache. Das war so eine deutliche Sprache, dass es allen klar war, das, was wir hier gerade erlebt haben, haben wir noch nie erlebt vorher. Und wenn es einen Gott gibt, dann ist es dein Gott. Dann ist es der Gott Israels. Das war sowas von klar. Und Elia sagt, er greift die Baalspropheten und eliminiert sie. Und so wurden diese Baalspropheten getötet. Und Elia spricht zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es regnen. Und ehe man sich versah, wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr hinab nach Jezreel. Und die Reaktion aller, die da waren, sie fielen auf ihr Angesicht und sagten, wahrlich, dein Gott ist der wahre Gott. Dein Gott, der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott. Was für eine Demonstration. Wer ist denn bitte hier ein Wettergott? Wahrscheinlich schläft er noch. Der Gott, dem die Naturgewalten gehorchen. Was für ein überragender Erfolg. Was für eine Bestätigung auch des Dienstes von Elia. Jeder sieht etwas, was die Präsenz Gottes nicht mehr in Frage zu stellen ist. Die Gegenwart Gottes und sein Wirken ist glasklar. Sowas von glasklar. Was für ein Höhepunkt. Doch hier endet die Geschichte nicht. Denn Ahab geht wieder nach Hause. Und Ahab erzählt alles der Isabel. Nun wisst ihr, was Isabel für ein Charakter ist. Isabel wird in der Offenbarung dafür bezeichnet, jemand zu sein, als Synonym, die einfach Menschen von Gott abbringen will mit allem, was sie hat. Die gibt doch nicht auf. Und da sandte diese Isabel zu Elia und ließ ihm eine Botschaft bringen. Innerhalb von 24 Stunden bist du ein toter Mann. Das, was du gemacht hast mit den Baals-Propheten, das soll dir geschehen. Innerhalb von 24 Stunden bist du tot. Ja, alles klar. Kann man sagen, hey, diese Drohung? Da waren schon andere Drohungen vorher, oder? Das ganze Volk. Und wer hat ihr nicht alles gehetzt und töten wollen? Naja, nun hat er gerade mit allen Anwesenden das phänomenale Wirken Gottes, die absolute Wirklichkeit des realen, lebendigen Gottes erlebt. Und das kann ich ja wohl nicht mehr einschüchtern. Eben lasen wir, da trat Elia hervor und betete. Und nun ein paar Verse später lesen wir einen ganz schlichten weiteren Satz. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben. Wie bitte? Wie passt das denn zusammen? Durch so eine Androhung einer einzigen Frau, wo ihre komplette Macht eigentlich gerade zerbröselt ist? Er lief um sein Leben. Am Morgen noch der Höhepunkt und am Abend der Tiefpunkt. Wie kann sich Leben so schnell ändern, ihr Lieben? Kennen wir das nicht auch? Haben wir nicht auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Eben noch. Er strotzt aus uns nur so heraus. Das Leben könnte nicht besser sein. Und plötzlich passiert etwas. Eine Diagnose, Arbeitsplatzverlust oder Verlust eines nahen Menschen oder ein Unfall oder Beziehungskrise, Schwierigkeiten, mit denen wir nicht gerechnet haben. Eben noch, das Leben könnte nicht besser sein. Und nun, das Leben könnte nicht schlimmer sein. Es liegt so nah zusammen, oder? Und da haben wir das von vorhin. Wie geht's dir? Ist das Leben link oder gerade recht? Es ist irgendwie so nah zusammen, oder? Elia rennt weg. Er rennt einfach weg. Und zwar so weit er kann. Er rennt um sein Leben. Und er flieht zu einem Ort nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Und dann muss man wissen, das ist ein Ort, der Luftlinie rund 150 Kilometer entfernt ist. Also der lief. Und lief und lief. So. Und nun ist er in Sicherheit. Und kann durchpusten. Und kann sich besinnen. Dann weiß er ja, natürlich. Er weiß sofort wieder, mit was für einem Gott er denn unterwegs ist. Und er kann sich ganz neu den Gefahren im Leben stellen. So wie immer bisher. Das kannte er ja. Er brauchte halt jetzt nur ein bisschen Abstand. Und dann kommt er wieder zu sich. Wirklich? Reicht das, ein bisschen Abstand? Das Rauskommen, dass man sagt, komm doch einfach nur mal raus und dann hast du einen neuen Blick. Einfach mal ein bisschen alleine sein? Nein. Es reichte nicht. Es reichte nicht. Und jetzt lesen wir weiter. Er aber ging in die Wüste. Ließ seinen Diener dort, ging alleine in die Wüste, eine Tagesreise weit. Und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben. Und sprach, es ist genug. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. So nimm nun her meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Er geht in die Wüste, was für ein Ort? Ein abgeschiedener Ort, ein einsamer Ort, ein heißer Ort, ein öder Ort, ein einsamer Ort, ein gefährlicher Ort. allem ausgesetzt. Er hat abgeschlossen. Er geht alleine. Wie bitte? Eben noch so? Da tratst du hervor und jetzt ziehst du dich zurück und legst dich unter einen Ginsterstrauch und willst sterben? Elia war so sehr abgestürzt. Er war in ein so tiefes Loch gefallen, dass er einfach nicht mehr konnte und nicht mehr wollte. Er wollte nicht mehr. Nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Erschöpft, vollkommen, ausgelaugt, total müde, richtig lebensmüde. Er war lebensmüde. Nur noch schlafen und am besten nie mehr aufwachen. Bitte keinen neuen Tag. Mir reicht's. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Kennt ihr das? Solche Situationen, wo ihr einfach nicht mehr könnt und nicht mehr wollt. Manchmal bricht es so über einen herein. Vielleicht sogar, dass man gar nicht weiß, warum. Es ist ja noch leicht, von außen einen Schlag zu identifizieren und zu sagen, ja okay, daran liegt es. Manchmal kommt es von innen. Und du denkst, hä? Wo kommt das jetzt her? Warum auf einmal? Das sind Situationen, so als ob dir der Stecker gezogen ist. Plopp. Und jetzt? Eben noch Großes erlebt mit Gott und jetzt auf der Flucht. Irgendwie vor allem auf der Flucht. Und Elia gibt komplett auf. Er ist bei dieser Todesdrohung von Isabel erstmal entkommen, da wird sie ihn nicht finden. Und doch möchte er nicht mehr. Er gibt sein Leben jetzt komplett in Gottes Hand. Und damit ist er kein Einzelfall in der Bibel. Manche denken beim Ginsterstrauch auch an den Propheten Jona, oder? Großes erlebt. Sehr Großes. Und auf einmal, so nimm mich hin. Ich will nur noch sterben. Wie bitte, Jona? Auch Mose ist sein Amt einmal zu viel. Und er erbittet von Gott den Tod. Er will nicht mehr. Er kann nicht mehr. Er will einfach nur noch weg. Aufgeben. Oder Hiob, Jeremia, ihr könnt sie nennen, die einfach sagen, es ist uns die Last zu groß. Wir verzweifeln hier. Oder auch Paulus beschreibt Situationen, wo er sagt, die Bedrängnis war nicht mehr auszuhalten. Schwierige Momente im Leben. Und ihr Lieben, ist das nicht einfach nur großartig, dass die Bibel so ehrlich und offen ist? Oder? Dass die Bibel hier Dinge beim Namen nennt, ganz ehrlich, von diesen großen Männern Gottes, und diese Tiefpunkte beschreibt. Ehrlich zu werden, auch für uns selber, ist befreiend. Ehrlich zu sein. Elia hat aufgegeben. Er legt sich hier hin und schläft unter dem Ginster. Was würdest du einem solchen Menschen raten? Das ist eine rhetorische Frage. Was würdest du einem solchen Menschen raten, der sich hinlegt und nicht mehr kann? Wir haben ja immer viel guten Rat, ne? Und wir sind manchmal auch sehr schnell mit Rat zur Seite, auch wenn wir nicht gefragt sind. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste. Das sind denn wahre Ratschläge. Das sind richtige Schläge. Die will keiner haben. Das sind manchmal sogar Tiefschläge. Dieser Rat. Den braucht keiner. Kein Mensch braucht so einen Rat. Therapeuten geben heutzutage erschöpften Menschen, lebensmüden Menschen diesen Rat, den Gott Elia 860 vor Christus gegeben hat. Das ist der Rat, den wir heute von Therapeuten hören. Der Rat heißt ungefähr so. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Essen, trinken, schlafen. Das ist ein Rat, den wir hören. Wer hätte an dieser Stelle hier einen solchen praktischen Rat für ein geistiges Problem erwartet? Essen, trinken, schlafen. Ja, komm her, jetzt mal ein bisschen Butter bei die Fische. Wir leben oft so eng getaktet. Wir sagen ja zu eigentlich zu vielen Dingen und verlieren oft die Balance, bis wir nicht mehr können. Und da brauchen wir diesen guten, bodenständigen Rat. Zu essen. Wir haben vorgestern bei den jungen Erwachsenen oben, haben wir darüber nachgedacht, geht das eigentlich auch, dem Herrn zu essen? Da haben wir in einem ganz anderen Kontext gesprochen. Aber die Frage, kann man eigentlich auch so essen, dass man damit dem Herrn Ehre gibt? Ja, das kannst du. Du kannst regelmäßig essen. Du kannst ausgewogen essen. Du kannst gesund essen. Du kannst genussvoll essen. Viele Dinge, die Gott ehren. Du kannst auch fast gar nicht mehr essen. Manche sagen, oh, ich habe gar nicht mitgekriegt, es ist schon wieder dunkel, ich habe gar nicht gegessen heute. Du kannst auch einfach nur reinschlängen. Es gibt ja so viel Fast Food. Das kann man ja schnell und muss ja gar noch nicht mal sitzen. Kann man ja auch beim Gehen, besonders beim Telefonieren und beim Fahren und was weiß ich alles machen. Essen, trinken, schlafen. Mich berührt dieses Vorgehen Gottes hier. Was macht der Engel Gottes? Erstmal kommt keine Predigt von ihm. Ja, keine Standpauke. Das ist ja jetzt kein Auftrag Gottes an dich, Elia, dass du dich in die Wüste gehst und dann auch dich hier noch so schlapp hinlegst und aufgibst. Schon gar keine Verdammnis. Und es kommt kein Rütteln und Schütteln. Was man sich vielleicht hätte denken können, nach dem Motto, okay, da muss man dich zu deinem Glück zwingen. So, jetzt komm mal, Bursche. Nein, da steht, er rührte ihn an. Das haben wir eben auch gesungen. Wir haben viele solche Lieder gesungen. Jesus, berühre mich. Berühre mich. Einfach nur eine Berührung von dir. Und da kommt der Engel und rührt ihn an und versorgt den ausgelaugten Propheten mit körperlicher Stärkung. Essen, trinken, ausruhen. Und dann pennt er sofort wieder ein. Der pennt sofort wieder ein. Und an alle hier, es ist vollkommen okay, auch mal nicht zu können. Das wird hier überhaupt gar nicht irgendwie in Frage gestellt. Das müssen wir erstmal akzeptieren. Auch wir so willensstarke Deutsche, die immer alles im Griff haben. Wir dürfen auch mal nicht im Griff haben. Wir dürfen auch mal nicht können. Wir haben vorhin gehört, in der Einleitung der Lobpreiszeit, einer wird nicht müde. Wer ist das? Gott. Der wird nie müde. Aber schön, dass wir nicht Gott sind, ne? Er ist Gott und wir sind Mensch. Er wird nicht müde. Deswegen dürfen wir müde werden. Und wir dürfen auch mal so müde werden, dass wir nicht mehr können. Dem Müden gibt er Kraft. Bist du an einem Platz, wo du denkst, da ist selbst Gott nicht mehr? Dann möchte ich dir heute Morgen sagen, den Platz gibt es nicht. Es gibt keinen gottlosen Platz. Den gibt es nicht. Keinen gottlosen Platz. Ich musste an Hagar denken, die Magd von Sarah, die von Sarah weggejagt wurde, gedemütigt wurde. Und dann geht sie in die Wüste. Und dann erlebt sie genau dasselbe, dass ein Engel des Herrn kommt und sie stärkt. Und was macht das mit ihr? Es gibt ihr komplett neuen Lebensmut. Sie fühlt sich von Gott gesehen, angerührt, angesprochen. Und dann gibt sie Gott einen neuen Namen. Und sie sagt, ab heute nenne ich dich, du bist der Gott, der mich sieht. Vielleicht musst du auch einen neuen Namen für Gott geben. Obwohl er schon so viele Namen sich selber gegeben hat. Lest mal alle Namen Gottes. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir haben vorhin gesungen, ich atme ein, ich atme aus. Das Lied ist mir nachgegangen in der Lobpreiszeit hier. Ich atme ein, ich atme aus. Bei dir, mein Gott, bin ich zu Haus. Bewusst zu atmen. einfach mal hey, ich lebe, ich atme, habe ich gar nichts für gemacht. Es ist mir geschenkt. Ich atme ein, ich atme aus. Ich werde mir bewusst, dass du der Schöpfer bist, Gott. Ich bin's nicht. Dann haben wir gesungen, Gott meines Lebens, immer bist du da. Gott meines Lebens, immer bist du nah. Du bist da, auch in solchen Momenten. Und was ist, wenn dieser Elia da gegessen und getrunken hat? Und das ist mal eben auch kein schlechtes Wunder, finde ich, dass da so geröstetes Brot auf einmal liegt. So, gerade frisch geröstet. Und noch ein bisschen was zu trinken. Das ist auch eine Nummer. Und da hat er sich gestärkt, pennt wieder ein. Und jetzt? Nee, jetzt noch nicht. Das lese ich euch vor. Kam der Engel des Herrn zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und ess. Es ist dieselbe Sprache. Denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Der Engel des Herrn kommt noch einmal, wieder mit einer Stärkung und obendrauf noch mit einer Ausrichtung. Und dann macht er sich auf, der Prophet. 40 Tage und 40 Nächte. Merkt ihr? Link und rechts. Wie? Auf einmal marschiert er wieder. Aber mit einer richtigen Kraft. Er wurde gestärkt und er geht. Und er kam dorthin in eine Höhle. Sind wir da? Nein, da sind wir noch nicht. Also, doch, da sind wir. Ja, sorry. Und er kommt in die Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Ihr Männer, ihr habt das sicherlich schon mal gehört. Rückzug in die Höhle. Ja, ich bin eingeladen demnächst zu einem Theaterstück von Caveman, dem Höhlenmann. Die Männer ziehen sich gerne mal zurück in die Höhle und sind dann nicht mehr da. Und jetzt kommt Gott und begegnet dem Mann Gottes in seiner Höhle. Und fragt ihn, was machst du hier, Elia? Was für eine wichtige Frage. Gott hat ihn nicht aufgegeben. Er spricht zu ihm. Und er fragt ihn, was machst du hier? Und dann kommt eine ganz persönliche Antwort von ihm. Und er sagt, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, falls du es nicht weißt, Herr. Und ich bin alleine übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Elia redet am Anfang und am Ende von sich. Von seinem Einsatz, von seinem Leiden. Er hat sich ja für Gott eingesetzt, für ihn geeifert. Ich bin alleine übrig geblieben. Elia ist in seinem Eifer und in seiner ganzen Power da vor Erschöpfung einfach blind geworden. Er fühlt sich nämlich unersetzlich. Und so geht es uns manchmal. Dass wir denken, hier, ich. Und wenn ich nicht mehr da bin, dann geht es doch nicht mehr weiter. Ich bin doch der Einzige hier. Hat er alle vergessen, die Gott noch treu geblieben sind in seiner Erschöpfungs- und Drucksituation? Ja, da neigen Menschen oft zu Übertreibung, auch zu Verabsolutierung. Dann werden wir oft blind für die Wirklichkeit. Wir erfahren nämlich etwas später, dass noch 7000 übrig geblieben sind, die Gott die Treue gehalten haben. Er sei doch nicht ganz alleine. Aber gefühlt ist er das. Gefühlt ist er das, in der Wirklichkeit nicht. Die Realität sagt, es gibt 7000 und einen. Und du bist nur einer davon. Er brauchte eine Aufklärung. Aber kennt ihr das? In solchen Situationen, wenn euch alles über den Kopf zusammenwächst und es bricht zusammen, dass auf einmal eure Wahrnehmung sehr getrübt ist. Ich. Und ich habe doch alles gegeben. Aber es braucht hier für Elia mehr als eine schlichte Aufklärung der Dinge, wie sie sind. Es braucht, und das ist das Wesentliche, eine Berührung Gottes. Und so fordert Gott ihn jetzt heraus. Zuvor, Elia, bist du doch hervorgetreten. Mit den 850. Tritt jetzt hervor. Komm raus aus deiner Höhle. Komm in die Berührung mit mir. und das scheint schwieriger für ihn zu sein. Bleib nicht in deiner Höhle. Bleib nicht in deinem Schneckenhaus. Komm, tritt raus und lass mich dich berühren. Darf ich? Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Starker Wind, Erdbeben, Feuer, das sind doch die Zeichen der Gegenwart Gottes. Das kannte er ja. Und das kannte er auch aus den Schriften. Ja, aber diesmal braucht dieser Elia eine andere, eine neue Lektion. Eine neue Lektion Gottes, ihr Lieben. Der eben noch mit Feuer vom Himmel unbeschreibliche Kraftwirkung vollbracht hat. Da kam Feuer vom Himmel. Der zeigt Elia nun etwas Neues. Jetzt ist Gott im Flüstern. Ganz leise. Da muss man genau hinhören und seine Ohren, Augen und sein Herz weit aufsperren. Elia, der gerne Feuer und Krawumms hätte, der muss nun still werden. Er muss still werden, um Gott tief zu erleben. Und er muss loslassen. Er muss auch loslassen seine Erwartungen, wie Gott denn eigentlich zu sein und zu wirken hätte. Weil damit kannte er sich ja aus, ne? Der Feuerprophet. Er musste loslassen. Eben noch zeigte Gott sich auf dem Berg Karmel mit Feuer. Auf dem Berg Horeb nun ist er nicht im Feuer. Begrenzen wir Gott nicht manchmal auch dadurch, dass wir ihm eigentlich vorschreiben, wie er zu kommen und zu wirken und zu sein hätte? Dass wir ihn in einer ganz bestimmten Weise wahrnehmen wollen und dass er nur so und wirklich nur so zu uns reden darf? Aber ihr Lieben, Gott ist souverän. Und Gott hat seine Wege mit uns und er eifert ja für uns. Und zwar, dass wir genau das von ihm auch empfangen, was wir wirklich in der Tiefe brauchen. Und diese Berührung brauchte Elia. Diese tiefe Berührung. Diese sanfte, aber so starke Berührung. Und nach dieser Berührung stellt Gott ihm nochmal die Frage, was hast du hier zu tun, Elia? Weil eigentlich sollte er ja gar nicht da sein. Nun hat er ja gelernt. Und jetzt kann er sagen, was er gelernt hat. Nein. Er hatte nichts gelernt. Er blieb bei sich. Und Elia wiederholt wortwörtlich seine selbe Antwort. Von Frust, Enttäuschung und Schmerz. Nichts hatte er gelernt. Das zeigt einfach nur, wie tief diese Verzweiflung in ihm steckt und wie er feststeckt. Und Gott? Gott geht dennoch mit ihm weiter. Trotzdem. Diese tiefen Lektionen, besonders Veränderungen in unseren Einstellungen, unserem Charakter, in unserem Herzen, die brauchen Zeit. Und das weiß Gott. Und Gott hat Elia diese kostbare Erfahrung geschenkt, diese Berührung. Und nun beauftragt er ihn, wieder zurückzugehen und die Dinge zu Ende zu führen, mit denen er ihn ja beauftragt und begabt hat. Und das macht er auch. Darf ich dich heute Morgen fragen? Kennst du das Flüstern Gottes? Dieses sanfte Säuseln, wo du genau hinhören musst. Kannst du dieses klare, aber leise Reden hören, in der diese Bestätigung steckt, dass du sein geliebtes Kind bist? Einfach nur, weil du bist. Geliebt. Ich glaube, dass Gott uns ganz neu wieder berühren möchte. Egal, wie es dir gerade geht. Ob dir das Leben recht ist, ob es link mit dir ist oder beides. Gott möchte dich ganz neu berühren. Und er möchte dir seine Nähe schenken und dich darin bestärken, genau das zu machen, womit er dich persönlich beauftragt, und begabt hat. Und dafür segne Gott dich. Wir werden jetzt ein Lied singen zum Abschluss. Und das Lied heißt, er, der mein Herz regiert, sei mein Fels und sei mein Schutz. Und es kann sein, dass du einfach hier stehst und sagst, ich bin gerade empty. Und dann heißt es, die Quelle, aus dem ich trinke, er ist mein Lied. Er, der mein Herz regiert, sei der Schatten, der mich bergt. Der Anker, das Feuer tief in mir. Und dann ist dieses Bekenntnis, du lässt mich nie allein. Niemand lässt du mich allein. Und ich möchte euch bitten, dass ihr diese Zeile heute so bewusst singt, wie ihr nur könnt, mit eurem ganzen Sein. Dass ihr sagt, es kann sein, dass ihr gerade wirklich euch gottlos fühlt. Bleibt nicht an diesem Ort. Da rührt euch Gott jetzt an und sagt, ich lasse dich nie allein. Darf ich mit dir einen nächsten Schritt gehen? Lasst euch darauf ein.